Heute Morgen predige ich über Matthäus Kapitel 12, Vers 33 bis 37. Matthäus 12, 33 bis 37 sagt Jesus: Entweder macht den Baum gut, dann ist seine Frucht gut, oder macht den Baum faul, dann ist seine Frucht faul. Denn an der Frucht erkennt man den Baum. Ihr Natterngezücht, wie könnt ihr Gutes reden, da ihr doch böse seid? Denn wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Der gute Mensch bringt aus seinem guten Schatz Gutes hervor, und der böse Mensch bringt aus seinem bösen Schatz Böses hervor. Ich sage euch aber, dass die Menschen von jedem unrechten Wort, das sie reden werden, am Tag des Gerichtes werden Rechenschaft geben müssen. Denn nach deinen Worten wirst du gerecht gesprochen werden, und nach deinen Worten wirst du verurteilt werden. Es geht hier um Worte, deshalb meine Einstiegsfrage: Haben Sie schon einmal Worte auf die Goldwaage gelegt? Das ist ja die Frage, was man darunter versteht. Manchmal Worte, die in einem Vertrag formuliert werden oder von einem sehr ernsten Gespräch. Oder vielleicht haben Sie auch Ihre eigenen Worte auf die Goldwaage gelegt, wenn Sie wussten, dass ein Vorstellungsgespräch, da darf man nichts Falsches sagen. Oder als Sie vielleicht zum ersten Mal Ihren Schwiegereltern begegnet sind und sagten: Oh, da muss ich sehen, dass ich wirklich besonnen rede, nicht unbedacht, um keinen schlechten Eindruck zu hinterlassen, und Ähnliches. Es gibt also ein vorbedachtes Reden, wo man schon vorher überlegt, in welche Richtung werde ich reden, was erwähne ich besser nicht. Es gibt sogar Redenschreiber. Wenn wir heute unseren Bundeskanzler hören oder irgendeinen berühmten Mann, dann hören wir meistens die Reden, die andere geschrieben haben, und sie werden eigentlich nur vorgelesen. Natürlich hat derjenige, der sie vorliest, sie vorher durchgelesen und sagt: Den Absatz würde ich gerne noch ein bisschen anders haben, oder den Gedanken könnten Sie noch mehr herausarbeiten. Aber vorbedachtes Reden von anderen vorformuliert und eigentlich nur noch präsentiert. Bis hin, dass es, wie ich hörte, sogar Liebesbriefschreiber gibt. Wenn man also da kein Geschick hat in poetischen Formulierungen, kann man da einen Auftrag geben und kriegt also einen tollen Erguss, in dem man dann nur die passenden Namen einsetzen muss. Und vielleicht schindet man so Eindruck oder auch nicht. Wer schlecht reden kann, der kann Rhetorikseminare besuchen, er kann zu einer Sprachschulung gehen. Und wir wissen oft schon bei dem, was wir sagen, welche Wirkung es haben wird. Ja, mancher weiß genau, an der Stelle musst du Zeit lassen zum Lachen, an der anderen Stelle erregst du Opposition, wie willst du die jetzt überwinden? Oder mit dem Argument wirst du versuchen, sie alle zu fangen und auf deine Seite zu ziehen? Dazu gibt es natürlich außer den überlegten Worten noch eine oft nicht überlegte Körpersprache. Wie steht jemand da? Wie sitzt er? Wie läuft er? Wohin schaut er? Und es kann natürlich sein, dass das, was man mit Worten ausdrückt, von der Körpersprache verneint wird. Wäre peinlich. Dann würde man sich auf der einen Ebene ausdrücken und auf der anderen Ebene verneinen oder versprechen oder auch nicht. Ja, ist schon interessant mit uns, was wir so ausdrücken und auch was nicht. Es gibt ja Leute, die sehr gut reden können. Leider gab es vor einigen Jahrzehnten einen kleinen Mann, der sehr gut reden konnte und sehr viel Mist erzählt hat und die Leute begeisterte für unsinnige Dinge. Goebbels, so eine Zunge, wie ich das vorhin vorgelesen habe, die von der Hölle in Brand gesteckt war und ein ganzes Volk entflammte. Interessant ist, wann wir bewusst reden und wann unbedacht. Oder weniger bewusst. Stellen Sie sich vor, jetzt in der schwierigen Wirtschaftssituation, ein Chef einer Firma, er verhandelt mit dem Kunden. Wie redet er hier? Was präsentiert er? Was sagt er über seine Firma? Dann spricht er mit den Aktionären über dieselbe Firma. Wie redet er da? Dann spricht er mit seinen Mitarbeitern und sagt: Hört mal, weniger Leute, aber mehr Leistung brauchen wir. Und zuletzt redet er vielleicht mit seinem Ehepartner und da sieht es nochmal ganz anders aus. Immer dieselbe Situation, andere Ansprechpartner, eine andere Rede. Manchmal ist etwas manipuliert, was gesagt wird, manchmal nur situationsbezogen richtig. Ich denke an einen jungen Mann, der bei einem Gelage neben seinem Chef saß. Es wurde sehr viel Alkohol getrunken. Und dann fangen ja die Leute oft an zu erzählen, wenn man also hier einen Wirt hätte oder einen Kellner, der könnte uns einiges berichten, was er so gehört hat im Laufe der Jahre an Familiengeschichten und Firmen und Verfehlungen und diesem und jenem. Auf jeden Fall, als dieser Chef genügend getrunken hatte, fing er an auszupacken. Sagte, was sein Boss da oben für ein Schwein ist und seine Mitarbeiter für komische Kerle und hat alle schwer durch den Dreck gezogen. Und dem jungen Mann wurde es richtig ungemütlich daneben. Er sagte, hoffentlich erinnert er sich morgen an nichts mehr, was er mir alles erzählt hat, denn sonst bin ich dran, weil ich das hier alles mitgekriegt habe und das wäre ja dann eine einzige Blamage für ihn und er wird versuchen, mich irgendwie aus seiner Nähe wegzukriegen. Zum Glück hat der Chef sich am nächsten Morgen an nichts mehr erinnert, sodass er weiter dort arbeiten konnte. Unbedachtes Reden entlarvt oft, was wirklich in uns drinsteckt. Ich las vor einiger Zeit mal, da hatte sich eine Frau zu ihrem Geburtstag eine nette Überraschung, so ein Gag überlegt für ihre Gäste. Sie hat so ihr Damenkränzchen eingeladen und da sie wusste, die kommen nicht immer gleichzeitig, hat sie in die zentrale Blumenvase ein Mikrofon hineingesteckt, um einfach so die Tischgespräche einmal einzufangen, mit der netten Überzeugung, sie dann hinterher zur allgemeinen Belustigung wieder vorzuspielen. Und es ging dann so, was, diese Pute hat sie auch eingeladen, da diese aufgemotzte Kleiderladen. Und als dann die Dame kam, heute sehen Sie aber schick aus, haben Sie wieder ein neues Kleid, steht Ihnen großartig. Und dann hat sie später diese Kassette abgespielt. Sie hatte sie vorher nicht gehört, das war ihr Verhängnis wahrscheinlich. Auf jeden Fall war selten eine Feier so früh beendet wie diese. Ja, was war jetzt echt? War das Lob für das neue Kleid echt? Oder diese aufgemotzte Modepute vorher? Was war das echte Reden und was das Unbedachte? Jesus spricht hier mit vornehmen Männern in seiner Umgebung, die wirklich Gottes Wort studieren, die ein gezügeltes Leben führen. Und ich hatte gerade vor 14 Tagen etwa darüber gepredigt, eine Heilung durch Jesus miterlebt. Er hat einem Stummen zum Reden verholfen, indem er einen Dämon austrieb. Und dann sagten diese schlauen, frommen Leute doch tatsächlich, lieber Jesus, das hast du mit einer bösen, magischen Macht getan. Du hast den kleinen Teufel auf die Straße gesetzt, indem du den großen Teufel eingesetzt hast. Also sie haben gegen besseres Wissen ihm eine Unterstellung untergeschoben. Was du da machst, ist Manipulation der Finsternis. Und dann sagt Jesus diesen Leuten, dass sie ein schlechter Baum wären mit schlechter Frucht. Er sagt, ist klar, was ihr eben gesagt habt, ist kein Zufall, ist keine Entgleisung, das ist geplant. Es entspricht genau eurem Herzenszustand. Ist keine Zungensünde, sondern eigentlich eine Herzenssünde, denn euer Leben hat eine falsche Verwurzelung. Insofern können da auch nur falsche Früchte herauskommen. Er nimmt kein Blatt vor den Mund, er nennt sie sogar Schlangenbrot. Wahrscheinlich haben Sie das noch nie jemand gesagt. Nattengezücht ist aber im Prinzip ja dasselbe. Also ein ganz massives Wort der Verurteilung. Das bedeutet, dass wir nicht immer nur liebe Wörter formulieren müssen, aber es ist die Frage, ob sie, wenn schon, dann echt sind oder ob sie überzogen und aufgesetzt sind. Jesus sagt, es gibt zwei Bäume, einen Baum mit guter Bauart, guter Substanz, der gute Frucht bringt und dann eine andere Art, die schlechte Frucht bringt. Eins von beiden seid ihr. Ja, jetzt ist die Frage, wie sieht's aus bei uns? Wie sieht's aus unter uns mit all unserem Reden, wo ja die Frucht unseres Herzens nach außen kommt? Denken wir an die Medien, was dort alles geschrieben und manipuliert wird? Denken wir an die Werbung? Ist ja oft interessant, wenn Sie so eine Werbung sehen und das Produkt ist noch nicht genannt und jetzt würden Sie ausschalten und überlegen, wofür werben die? Sie kämen oft nie auf die Sprünge. Manchmal schon, aber oft auch nicht. Denken wir an die Politik, an die Sonntagsreden, wo man dem anderen immer nur das Übelste unterstellt. Natürlich haben nur wir die richtigen Erkenntnisse und die einzige Lösung, die sich leider nicht immer durchsetzt. Oder an Untersuchungsausschüsse, wo man manchmal den Eindruck hat, die wollen mehr zudecken als aufdecken. weil sie vielleicht selber teilweise mit beteiligt sind und gar kein Interesse daran haben, dass die Wahrheit ans Licht kommt, oder ein Familienstreit, wo nicht nur Teller fliegen, sondern auch freundliche Worte, die den anderen zutiefst verletzen. Hinter all dem steckt letztlich eine falsche Lebenswurzel. Der Feind Gottes gilt als Lügner und Vater der Lüge und als Menschenmörder von Anfang an. Das heißt, er formuliert falsche Lebensbilder und er zerstört das Leben. Er verdreht Dinge. Ich weiß nicht, ob Ihnen das schon begegnet ist. Menschen, die ihre Worte hören und ganz anders wiedergeben. Sagen, das haben Sie gesagt. Nö, habe ich nie gesagt. Doch, das haben Sie gesagt. Einfach verdreht, um ein paar Prozent herumgedreht, ein paar Grad und schon stimmt alles nicht mehr. Wir können mit Worten andere bitter verletzen, wir können sie verführen, betrügen, wir können ihnen mit Worten auch etwas stehlen. Ich denke an jemanden, den ich kenne, der eine Ausbildung als Religionslehrer gemacht hat, nebenberuflich, und plötzlich sprach er nicht mehr von der Weihnachtsgeschichte, sondern nur noch von der Weihnachtslegende. Es gab auch keine Ostergeschichte mehr, sondern nur noch eine Osterlegende. Das heißt, sein Ausbilder hat ihm das Vertrauen in Gottes Wort gestohlen und hat das Wort Gottes durch eine Legende ersetzt. Ich denke, dass man auch auf fromme Weise lügen kann und Schaden anrichtet. Ich sprach einmal mit einem Pädagogen hier unter uns und wir unterhielten uns so über die Ausbildung und diese verschärfte Konfliktpädagogik, die da gerade aktuell war, dass man also nicht die Leute zu Vertrauen erzieht, sondern immer nur zu Misstrauen und zu Konfliktverschärfung, damit dadurch dann etwas Gutes entsteht. Und er nannte diese Ausbilder und sagte, das sind eigentlich Schreibtischtäter, die vom theoretischen Bereich her Menschen ins Unglück stürzen, weil sie ihnen eine falsche Lebensweise vermitteln. Ja, wie sieht es bei uns aus? Ich habe bisher ja weitgehend nur über andere Leute geredet. Wie ist es eigentlich bei uns selber mit unseren Wörtern, die wir gebrauchen, mit unseren Redeweisen? Ich weiß nicht, wie Ihnen das geht. Meistens reden wir ganz normal, ganz vernünftig, ganz freundlich, sachlich. Und manchmal erschrickt man über sich selbst und sagt, nanu, hätte ich gar nicht gedacht, dass du jetzt hier das Negative so unterstreichst, dass du so sauer, so bissig reagierst, dass du so überzeichnest. Und ja, dass die Wahrheit vielleicht nur zur Hälfte erwähnt wurde, die andere Hälfte blieb verschwiegen. Oder dass du einem anderen etwas unterstellt hast, es hat sich herausgestellt, so war es gar nicht. Ja, und dann ist es schon möglich, über sich selbst zu erschrecken und sagt, nanu, eigentlich habe ich doch Jesus im Herzen, wo kommt eigentlich das andere her? Und dann stellen wir fest, dass ein Christ eigentlich so ein Mensch ist, sage ich mal bildlich gesprochen, der zwei Bäume in sich hat. So einen guten Baum durch Jesus gepflanzt, aber der andere steht leider auch noch. Und dann ist die Frage, welche der Früchte gerade im Moment abgeerntet werden, die von diesem guten Baum mit Jesus oder die anderen. Ob wir Öl ins Feuer gießen bei einem Gespräch oder durch Langmut etwas besänftigen können, ob wir nur Kritik üben oder ob wir auch in die Fürbitte kommen für diese kritisierten Punkte. Es ist ja oft so, dass wir 20 Minuten über irgendwas Negatives reden und dann vielleicht eine halbe Minute dafür beten. Wenn es umgedreht wäre, würden wir wahrscheinlich die halbe Minute für die Kritik gar nicht mehr gebrauchen, weil wir schon alles im Gebet Gott gesagt haben, damit er verändert und eingreift. Manchmal reden wir zu viel, manchmal auch zu wenig. Ich war mal bei einem Abend eingeladen, einem Pfarrer in Ruhe, der auch noch Jäger war. Und es war eine Katastrophe für mich als junger Mensch. Er hat den ganzen Abend geredet, er hatte sehr viele nette Gäste, auch interessante Gäste. Bei der Begrüßung fing er an zu reden, bei der Verabschiedung habe ich ihn zum letzten Mal gehört und zwischendrin kam weitgehend niemand mehr zur Mitsprache. Ab und zu mal so ein kleiner Einwurf und da dachte ich, das ist schon schlimm. Vielleicht eine Berufskrankheit, vielleicht aber auch was anderes. Warum reden wir so viel? Entweder aus Einsamkeit, weil wir sonst niemand haben, dem wir etwas erzählen können, oder aus Wichtigtuerei. Oder um den anderen auf Abstand zu bringen, denn wenn ich rede, kann der ja nichts sagen, kann er mir nichts entgegnen oder servieren, mit dem ich mich auseinandersetzen müsste. Ein junger Mann, den ich kenne, kam als Teenager zum Glauben an Jesus. Er war relativ frech und hatte sich überlegt, wie geht's weiter in der Schule, wo er nicht immer gerade bei den Besten war. Und irgendwann sagte einer, hör mal, ist dir schon mal aufgefallen? Du erzählst keine dreckigen Witze mehr, was ist los mit dir? Komm, pack mal aus. Ich sagte, was? Mir gar nicht aufgefallen. Aber er war gerade ein Vierteljahr vorher zum Glauben an Jesus gekommen. Und die Mitschüler hatten gemerkt, irgendwas fehlt jetzt. Da ist irgendwas anders geworden bei ihm. Er selber hatte das gar nicht gemerkt. Gott verändert auch die Sprache, die wir haben. Vielleicht auch die Dinge, die wir betonen oder hervorkramen. Und da kann es sein, dass Gott uns befähigt, auch ein Zeugnis zu geben als Glaubende. Vielleicht auch jemand, der durch Schwierigkeiten geht, aber weiß, Gott hilft mir dahin durch. Und der einem anderen, der in ganz ähnlichen Schwierigkeiten ist, helfen kann und sagen, weißt du, mir geht es eigentlich genauso dreckig wie dir oder noch dreckiger, aber ich weiß, da ist einer, ja, der einfach weiterhilft, der täglich begleitet, der mich ermutigt durch sein Wort. Außerdem habe ich viele Leute, die für mich beten und es ermutigt mich auch, sodass einer den anderen vielleicht in einer ähnlich schwierigen Lage weiterführen kann und sagt, da gibt es schon noch eine Perspektive für dich. Das Wort kann sehr viel Einfluss haben zum Guten und zum Schlechten. Oder stellen Sie sich vor, in einer Familie, wo der Glaube einkehrt und plötzlich so ein Wort möglich wird wie, ich entschuldige mich für etwas, das war falsch. Während es vorher immer nur die anderen waren, die falsch waren, jetzt bin ich es vielleicht. Und Gott schenkt ganz viel Neues auch dadurch, Vergebung und Vertrauen. Es ist schön, einen Baum zu haben, der gute Frucht bringt. Und ich denke, wir persönlich können uns an so einem Buß- und Bettag ruhig auch einmal beugen vor Gott unter unser persönliches Reden, wo wir kritisiert haben, statt zu beten, wo wir das Negative unterstützt haben, statt Positives auch zu suchen, wo wir Unnützes geredet haben, gedankenlos, wo wir vielleicht sogar das Gebet missbraucht haben, um Gott nur unsere Wünsche auf das Auge zu drücken, ohne wirklich zu vertrauen und ihn zu ehren. Und ich denke, es geht bei Buße nicht nur um Vergebung. Vergebung wäre eigentlich zu wenig. Es geht um eine veränderte Einstellung und das ist viel mehr. Denn wenn ich jemand richte, dann kann ich nicht nur sagen, vergib mir, sondern verändere meine Einstellung, damit ich eine andere Einstellung gewinne zu Menschen. Und ich finde es gut, wenn Gott das tut, und dadurch auch das Reden manchmal anders wird. Hier heißt es, dass jedes Wort vor Gottes Gericht geprüft wird. Wir sind verantwortlich dafür. An der Stelle einen ganz kleinen theologischen Einschub. Am Tag des Gerichtes würde jedes Wort geprüft. Die meisten denken an das jüngste Gericht. Aber Christen kommen nicht in das jüngste Gericht, weil Christus die Strafe für ihre Sünde am Kreuz getragen hat. Also dieses Gericht kann es für Christen nicht sein, wo unsere Sprache getestet wird. Aber die Bibel beschreibt ein anderes Gericht auch für Gläubige, in dem es um die Frage des Lohnes geht, ob sie zu ihrem ewigen Leben noch irgendeine ewige himmlische Belohnung bekommen. Und ich denke, dass da auch so etwas geprüft wird, wenn es nicht vorher schon vergeben ist. Hier heißt es, dass wir durch das Wort gerecht gesprochen werden oder verurteilt werden. Ich denke, durch meine Worte werde ich nicht gerecht gesprochen. Welche Worte wären das denn? Sondern letztlich sind es die Worte, die sich betend an den wenden, der mich gerecht spricht, an Jesus. Und durch diese Worte, die sich an den Retter wenden, werde ich in Gottes Augen gerettet, das heißt gerecht gesprochen und angenommen. Ähnlich wie es in dem Römerbrief steht, wer denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Ähnlich werde ich durch diese Worte dann in der Ewigkeit gerecht gesprochen und angenommen sein, weil Jesus mich annimmt. Worte können eine unermessliche Bedeutung haben. Das kürzeste Wort, das wir sprechen können, ist fast das Wort aus zwei Buchstaben, Ja. Stellen Sie sich vor, bei einer Eheschließung vor dem Standesamt, zwei Buchstaben, wie die Ihr Leben verändern können, zum Guten, manchmal leider auch zu einem schwierigen Part, aber letztlich ein ganz großer Einschnitt, etwas ganz Entscheidendes und wenn es gelingt, etwas ganz Positives. Mein Einstieg war, haben Sie schon mal Worte auf die Goldwaage gelegt? Und mein Ausstieg wäre, es ist gut, Worte nicht unbedingt auf die Goldwaage zu legen, sie aber aus der Goldschale zu holen, nämlich aus der Bibel, wo diese Kleinodien Gottes bewahrt werden, sich von daher ermutigen zu lassen, auch Wegweisung zu empfangen für den Alltag, Perspektiven zu entwickeln im Gebet. Und von diesen Worten heißt es, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Das heißt, sich von diesen Worten innerlich prägen zu lassen, nach diesem Slogan, eingeprägtes Wort prägt sich aus. Herr Jesus, du hast selbst Worte des Lebens gesprochen, du hast aber auch Gegner kritisiert, du hast aufgedeckt, wo ihre Wurzeln sind. Du kennst mein und unser Reden, du weißt, wo die Wurzeln davon sind. Wir danken dir für deine Geduld, für deine Freundlichkeit, auch für all deine Zusagen in deinem Wort und loben dich. Schenke, dass der Einzelne von uns weiterkommt auf deinem guten Weg oder wenn er ihn noch nicht kennt, auf diesen guten Weg und hab Dank für deine Begleitung. Amen.